Also nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute Morgen bei uns bist, dass du bereit bist, uns Einblick in dein Leben zu geben.
Dankeschön.
Talk heißt, Menschen erzählen aus ihrem Leben, vom Glauben. Und heute, habt ihr gesehen, geht es um das Thema Sehnsucht nach Sinn, Suche nach Erleuchtung. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ich habe schon gesagt, du bist Pastor von der FEG Sargans, aber erzähl uns nochmal, wer bist du, was machst du sonst im Leben, was muss man wissen, um dich zu kennen?
Ja, guten Morgen mal, meinerseits auch, schön, dass ich hier sein darf heute. Wenn du fragst, wer bist du, dann triffst du gleich den Kern der Sache, oder? Danach habe ich ja lange auch gesucht, wer bin ich eigentlich, also wenn man die erste Folie einblenden kann, da steht ja Sehnsucht nach Sinn, Suche nach Erleuchtung. Das habe ich gesucht. Also mein Name ist Josef Bierer, das steht auch da. Ich komme aus der FEG Sargans, bin da verheiratet. Meine Frau leitet heute den Kindergottesdienst, deshalb ist sie nicht hier. Und wir haben eine Tochter. Und ja, ich bin da seit 4 Jahren in der Gemeinde und arbeite als Pastor.
In anderen Talks, die auf Mundart geführt wurden, hat man immer gesagt, dass man an deinem Dialekt erkennt, dass du aus der Zentralschweiz ursprünglich kommst. Wo kommst du ursprünglich her?
Ja, aus Luzern. Ich bin in Luzern geboren. Ja,
genau. Okay. Aber du hast gesagt, du warst lange Zeit deines Lebens ein suchender Mensch. Und so das Stichwort Erleuchtung. Was hast du denn eigentlich gesucht?
Ja, also Sinn, so die großen Fragen des Lebens, ja, wo komme ich eigentlich her, wer bin ich, wohin gehe ich? Also immer so das Gefühl auch, das Leben ist nicht beschränkt auf unser irdisches Dasein. Dann auch Wahrheit, ich habe nach Wahrheit gesucht, ich war immer überzeugt, es gibt eine letzte Wahrheit, die kann man kennen. Und wenn man die hat, dann hat man so ein Fundament. Und das hatte ich nicht in meinem Leben. Ich hatte so auch vor allem in meiner Jugendzeit, so ein Vakuum, ein inneres, so ein Loch in mir, und ich habe nach etwas gesucht, das dieses Loch füllen kann, und deshalb auch Erleuchtung. Also was ich mit diesem Begriff auch verbinde, ist so, ja, tiefer innerer Friede, Geborgenheit, so ja auch Freude, die von innen kommt, die nicht irgendwie abhängig ist von dem, was ich außen habe oder nicht habe oder erlebe.
Ja, wir haben auch schon auf dem Flyer gesehen, du bist eigentlich, also du bist jetzt Pastor, aber du kommst auch aus einem christlichen Hintergrund, so Zentralschweiz, Luzern, du bist katholisch aufgewachsen. Genau, was hat das bedeutet für dich?
Ja, als Kind, da hatte ich so einen Kindheitsglauben, also das war auch schön für mich. Ich wurde da an diesen Festen, da habe ich die Kommunion empfangen, wurde gefirmt, das waren immer schöne Feste auch. Auch Weihnachten, Ostern, haben wir immer schön gefeiert in der Familie, und ich habe auch gemerkt, meinen Eltern ist das auch wichtig. Ich habe da an Gott geglaubt, ich habe als Kind auch gebetet, also so meine kindlichen Gebete vor dem Einschlafen, und ich wurde dann auch Ministrant. Ich habe irgendwie versucht, Gott nahe zu sein. Ich dachte, das sei dann vor allem, wenn ich mich irgendwo in der Kirche auch einsetze. Genau, das war so mein Kindheitsglaube. Aber so wirklich verstanden, ja, ich war da und Gott war dort und ich wusste, der sieht mich, aber so wirklich verstanden, was das mit mir genau zu tun hat, oder Jesus, was er vor 2000 Jahren gelebt und gemacht hat, was das mit mir jetzt zu tun hat, das habe ich nicht. Mhm. Ich hatte einmal ein ganz tolles Erlebnis, das hatte ich mit 14, das konnte ich aber noch nicht so einordnen. Da würde ich sagen, da ist mir Jesus zum ersten Mal begegnet. Da war ich unterwegs mit einer Kollegin auf der Straße. So, wir sind da irgendwo hingelaufen und sie hat mir plötzlich, wie aus dem Nichts, hat sie mir gesagt, weißt du, Sepp, das ist so der Innerschweizer Name für Josef, weißt du, Sepp, Jesus wohnt in meinem Herzen, und das weiß ich ganz genau. Und dann ist so ein Licht aufgestrahlt. Das hat plötzlich so, es war alles so hell und es war schon sonnig, also es war nicht, dass plötzlich die Sonne hervorkam oder so. Und ich wusste nicht, ob das ein Licht in mir ist oder um mich herum. Habe auch niemand mit über dieses Erlebnis gesprochen, aber ich habe das einfach, das habe ich mitgenommen, ohne mir das erklären zu können.
Ja. Also du warst sogar Ministrant, ja. Aber Gott war irgendwie weit weg. Und trotz dieser Erfahrungen hast du dich eigentlich nicht auf die Suche nach Jesus gemacht, sondern...
Ja, ich kam dann so in meine Teenagerzeit. Mhm. Und da habe ich dann so Dinge, die ich gesucht habe, habe ich dann bei meinen Freunden gefunden. Das waren dann auch so richtige Partykerle. Da habe ich dann auch, wir haben zusammen viel getrunken, wir haben Feste gefeiert, ja, wir haben gekifft, wir haben so, ja, da habe ich mich so meine zweite Familie ein bisschen gefunden, und das hat mich dann aber auch weggezogen, auch von der Kirche. Also da habe ich habe das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen meine Welt, meine neue Religion heißt jetzt Party.
Dann hast du die Gelegenheit gehabt, ein erstes Mal nach Amerika zu reisen, in die USA.
Ja, genau. Ja.
Du hast dort ein Austauschjahr gemacht. Was war das genau? Von der Schule aus? Oder?
Ja, ich war damals schon im Gimmi.
Okay.
Und da nach der vierten Klasse konnte ich dieses Austauschjahr machen, und ich ging dann nach Kalifornien und war da einfach in der Highschool, habe da die Highschool abgeschlossen, und ich habe dann da auch mal so an einem Fest, das war ein Familienfest von meiner Gastfamilie da, und die hatten eine Frau eingeladen, und ich saß da ihr gegenüber, es war so eine ältere Dame, und die erzählte mir von ihren Reisen nach Indien, mhm, und dass sie da Leuten Kontakt hat, so spirituelle Lehrer, Gurus, die sie immer wieder besuchen geht, und das war für mich, das hat mich tief irgendwie angesprochen. Ich habe gemerkt, da gibt es mehr, also als meine Partys und ja, die langen Samstagabende. Ich hatte auch so mit ihr das Gefühl, so von einer inneren Leichtigkeit, sondern von einer Freiheit, dass ich sonst so nicht kannte. Also mhm, ich war da einfach an diesem Abend, das war irgendwie so ganz ein spezieller Moment, und das hat mich nachdenklich gestimmt und hat in mir auch so eine Sehnsucht ausgelöst, einfach auch mehr zu erfahren über diese Welt, von der sie mir erzählt. Mhm.
Aber dann bist du zurückgegangen in die Schweiz.
Ja, genau.
Hast Abi gemacht oder mhm, Matura.
Ja, genau.
RS, wie ging es dir da in der Zeit?
Ja, also ich habe ja auch ein bisschen meine spirituelle Suche, sage ich, habe ich auch ein bisschen in meinem Studium irgendwie gesucht. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, ich kann ja dann, wenn ich mehr weiß, wie diese Welt funktioniert, dann komme ich der Wahrheit auch näher, also dieser letzten Wahrheit. Mhm.
Aber ja, du bist ja dann, du hast mal gesagt, dass auch dein Religionslehrer so gewisse Dinge ausgelöst hat.
Ja, genau. Also wir haben da oft in dem Gimmi haben wir oft so auch, also Religion, der hat uns jetzt nicht so wirklich vom christlichen Glauben erzählt oder von der Bibel, sondern mehr so psychologische Selbstfindungsspiele haben wir gemacht. Wir haben Traumdeutungen, Seminare gemacht und so. Also einfach so, ja, das hat mich irgendwie angesprochen, auch so mehr über mich selber zu erfahren und wer bin ich eigentlich. Mhm. Ja.
Dann du hast auch mal gesagt, dass deine Kollegen zu dir gesagt haben, studier doch nicht so viel.
Ja.
Was haben dich da so für Fragen beschäftigt, was andere nicht beschäftigt haben?
Ja, irgendwie war ich eben so ein bisschen innerlich leer. Also ich könnte sagen, ich hatte eine Identitätskrise als Teenager. Ich wusste nicht, wer bin ich. Ich hatte all diese Fragen in meinem Kopf. Irgendwie war ich auch ein bisschen schwermütiger durch das. Also ja, ich hatte Freunde, die waren einfach locker drauf, denen fiel das Leben leicht zu fallen. Und ich war da immer irgendwie am Grübeln und habe ja nach dem Sinn gesucht. Ja, und die konnten das irgendwie nicht so einordnen.
Und war das auch in der Lebensphase, wo du mal so eine Angstnacht hattest? Oder also, war das später?
Ja, also ich war da dann nach dem Gimmi war ich im Militär.
Ja.
Und das war da in dieser Zeit, genau. Ich hatte da einfach, konnte da nachts nicht einschlafen und ich hatte da panikartige Angst und mit dem Gedanken, ja, was passiert mit mir eigentlich, wenn ich sterbe? Also das, genau, ich hatte ja keine Ahnung. Und ich habe da gemerkt, irgendwas gibt es, das ich erfahren muss. Ich muss noch was Wesentliches wissen in meinem Leben. Und wenn ich das, bevor ich das nicht weiß, dann, ja, ich bin dann wie verloren. Also, genau.
Also nochmal so ein Antrieb auch zur Suche.
Ja, genau.
Ja. Du hast dann die Gelegenheit bekommen, mit einem Kollegen, glaube ich, für ein paar Monate nach Amerika wieder zu reisen.
Ja, genau.
Und hast dann dort auch zwei spezielle Erfahrungen gemacht. Einmal in der Kirche und einmal am Flughafen. Mhm. Kannst du uns kurz erzählen, was war das mit der Kirche?
Ja, genau. Wir waren da unterwegs zu zweit in Amerika, lange Strecken, Autofahren und so, und machten eine Reise. Und da gibt's auch mal Situationen, wo man ein bisschen Anspannung hat miteinander, wo es nicht immer so flutscht. Und dann waren wir da irgendwo in Florida, glaube ich, parkierten wir unser Auto, und da war direkt vor unserem Parkplatz war eine große Kirche. Und ich habe gesagt, du, ich klicke mich einfach mal eine halbe Stunde aus und suche mir meine Ruhe da drin. Und da setze ich mich in diese Kirche, und ich war plötzlich einfach überwältigt von einem tiefen Frieden. Und das hat mir einen ganz anderen Blick auf mein Leben gegeben. Ich habe gesehen, wie ruhelos und so irgendwie auch haltlos ich sonst in meinem Leben unterwegs bin. Dieser Moment, das war so wie, als ob mich dieser Friede so aus meinem Leben nimmt und mal so aus Distanz sehen konnte, wie ich eigentlich unterwegs bin. Das war so dieses Erlebnis. Ich habe wieder gemerkt, da gibt es mehr. Also wie kann ich diesen Frieden immer haben, oder? Das war dann meine Frage. Das Zweite war, ich ging dann zurück nach Kalifornien, meine Gastfamilie besuchen. Und da stieg ich aus in Los Angeles beim Flughafen. Und da hat mich, bevor ich meine Familie getroffen habe, hat mich da ein Typ angesprochen. So, und der war recht offen und interessant. Und der war von der Hare Krishna.
Was ist das?
Das ist so eine indische Gruppe, die beten den Gott Krishna an. Mhm. Und die ist in den 70er Jahren, als da der Prabhupada, das war der Inder, der war 70 Jahre alt, ging dann nach Amerika und hat in die Hippie-Zeit hinein diese Glaubensrichtung gebracht, weil er dachte, es ist besser für die singen irgendwelche religiösen Lieder oder beten zu Gott, statt dass sie da ihre Drogen nehmen. Und da gab es halt in den USA solche Kommunen, und einer von denen war da, der stand da und hat mich angesprochen, und wir kamen ins Gespräch, und er hat mir erzählt, wie die leben halt am Strand von Kalifornien, wie sie da in einer Gruppe leben und beten und spirituelle Fortschritte machen, so als Alternative zu einem Leben, wo es nur ums Arbeiten und ums Geld geht und so. Und das hat mich sehr angesprochen, und er hat mich dann eingeladen, ja, komm doch gleich mit. Und da war ich ein bisschen hin und her gerissen innerlich. Hatte aber nicht den Mut, jetzt schon mein altes Leben einfach an den Nagel zu hängen und alles loszulassen. Aber trotzdem hat das natürlich in mir auch was angeregt. Ich habe da gemerkt, ja, irgendwie, ich will auch in diese Richtung, auch wenn ich jetzt nicht da gleich mitgehe. Ja.
Jetzt bist du dann zurückgekehrt in die Schweiz,
ja,
und hast ein Studium angefangen.
Ja, genau.
Auf dem Flyer steht auch, dass du dich für ein naturwissenschaftliches Studium entschieden hast. Ja. Also ich sage immer, wenn die Leute mich fragen, was ich von Beruf bin, habe ich gesagt, ich habe eigentlich nichts Gescheites gelernt, ich habe nur Theologie studiert. Du hast da hingegen noch was Handfestes sozusagen studiert. Was hast du jetzt studiert und warum hast du dich dafür entschieden?
Ja, also ich war sehr breit interessiert. Mhm. Theologie war auch ein Thema.
Ja.
Aber das hat mich irgendwie an den Glauben erinnert, den ich ja, da komme ich ja her, und da habe ich das Gefühl gehabt, da habe ich nicht wirklich das gefunden, was ich suchte. Also war das irgendwie, ging ich zur Philosophie. Philosophie fand ich spannend, aber ich merkte, ja, jeder Philosoph hat einfach sein Ding, und die widersprechen sich auch, oder da gibt es keine absolute Wahrheit drin. Das sind einfach persönliche Ansichten mehr, okay, dann Natur, noch Psychologie hat mich auch interessiert. Ich war da auch in einer Therapie, also ich habe da auch gesucht in einer Psychoanalyse, wollte auch wissen, ja, wer bin ich? Und Psychologin hat mich mal gefragt, ja, was willst du denn eigentlich mal sein? Und dann habe ich so spontan, ohne nachzudenken, gesagt, ein Heiliger. Und dann wusste ich aber ja auch Psychologie, da gibt es auch verschiedene Ansätze, und die, ja, da merkt man auch, die wissen nicht immer genau, also das Menschenbild ist immer mal wieder ein bisschen verschieden. Und so habe ich mich dann für Naturwissenschaft entschieden, weil ich dachte, da hat man Fakten und da sehe ich dann irgendwann zumindest hinter diese Welt. Und der Auslöser, wieso ich gerade Forstwissenschaften studiert habe, war ein Freund von mir, den mochte ich sehr gut, dem bin ich irgendwie ein bisschen, versucht immer seine Nähe, und der hat das ein Jahr vor mir begonnen, und da habe ich gedacht, ja, das muss gut sein.
Okay.
Aber ich habe gedacht, auch in der Physik, so, ja, findet man irgendwie dann Antworten, oder? Mhm. Oder in, in der Mathematik oder Evolutionslehre, das war ja auch so ein Riesenthema. Genau, ich bin da eher in Richtung Atheist dann geschlittert.
Okay. Dann trotzdem, während dem Studium hast du dich irgendwann angefangen für den Buddhismus zu interessieren, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja,
Wie kam das?
Also zuerst einmal habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr so viel mit einem persönlichen Gott anfangen. Mhm. Also ich blieb dabei, es gibt eine letzte Wahrheit, aber die ist eher unpersönlich. Das ist vielleicht irgendeine Energie oder eine universale Kraft, die man finden kann. Ich wurde da auch immer mal wieder mit dem christlichen Gedankengut konfrontiert, bekam eine Gideon-Bibel so an der ETH oder hatte einen Kollegen da, der Ivan, der war im Glauben, im Christlichen und hat mich immer mal wieder angesprochen und mitgenommen. Aber der hatte leider seinen irdischen Vater verloren und ich habe das so interpretiert, dass der jetzt einfach einen Ersatzvater sucht und deshalb glaubt. Und ich konnte nichts mit einem persönlichen Gott anfangen und wurde dann auf meiner Suche eingeladen an dieses... es gab ein Sommercamp in Brigels, das war 1990, glaube ich, im Kanton Graubünden von der Pro Juventute. Und die haben da so verschiedene Kurse angeboten und einer davon war Buddhismus.
Und was hat dich am Buddhismus fasziniert? Oder was hat dich in der Woche da fasziniert, in dem Schnupperkurs?
Ja, die haben uns ein bisschen so die Grundlagen des Buddhismus erklärt und der Buddha, der hat halt Dinge gesagt, die haben bei mir voll ins Schwarze getroffen. Das war so, das eine war so, Leben ist Leiden, das ist so die erste Grundwahrheit. Also, das heißt Leiden im Sinn von unerfüllt sein. Wir alle sind irgendwo unerfüllt und das habe gemerkt, ja, das trifft voll auf mich zu. Und dann, die anderen Grundwahrheiten, die handeln halt davon, ja, was ist der Grund? Ja, weil wir eben Dinge wollen, die wir nicht bekommen, oder wir wollen unbedingt Dinge vermeiden, die dann trotzdem sind. Also wir wollen nicht, dass wir die Arbeit verlieren und es passiert, oder wir wollen unbedingt eine bestimmte Summe verdienen und wir kriegen es nicht. Und das macht uns unglücklich und unerfüllt. Und der Weg daraus ist eben über also mentale Kräfte, Meditation, Versenkung, Konzentration, bis hin zu dann Erleuchtung eben, das ist dann eben dieser Zustand, wo man frei ist von dieser Gier oder diesem haben wollen oder vermeiden wollen, so einfach verankert in diesem inneren Frieden, der schon in uns ist, den wir schon haben, wir sind das, sagt der Buddhismus, aber wir sind halt so irgendwie wie eine Zwiebelschale, also so verdeckt mit Schichten, wie der Keim der Zwiebel. Und das hat mich sehr angesprochen, also diese Grundwahrheiten.
Du hast dann aus Sepp, wie du vorhin gesagt hast, wurde der Ozean der Furchtlosigkeit. Ja. Du hast einen neuen Namen erhalten.
Genau. Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, also ich habe mich dann in den Buddhismus initiieren lassen. Das ist so eine Art wie christliche Taufe, einfach nicht eine Taufe, aber es ist halt so ein Bekenntnis, ich will zum Buddhismus gehören, weil die haben gesagt, ja, du musst da nicht glauben, sondern du kannst erfahren. Also du kannst da halt Schritt für Schritt vorwärts gehen und dann wirst du merken, wer du bist und dass das wahr ist, was Buddha erzählt hat. Und dieser Lehrer oder Lama oder Guru, der mich da initiiert hat, der hat dann mir einen tibetischen Namen gegeben. Den weiß ich nicht mehr, aber der hieß eben Ozean der Furchtlosigkeit.
Und also du weißt nicht, was es auf Tibetisch heißt?
Weiß ich nicht mehr.
Okay.
Ja. Aber ich habe dann gedacht, ja, wenn der in mir, also ich war eher ängstlich unterwegs und so ruhelos, wenn der in mir einen Ozean der Furchtlosigkeit sieht, ja, dann muss der schon den erleuchteten Blick haben.
Mhm. Ja. Okay, und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ich meine, Buddhismus ist ja auch so ein Trend oder man kann sich einen Buddha ins Wohnzimmer stellen. Was hat es für dich bedeutet, Buddhist zu sein?
Ja, genauso heutzutage denkt man eher an Wellness oder an Work-Life-Balance, so einfach ein bisschen zur Ruhe kommen, Buddhismus, Yoga, meditieren. Aber für mich war das ganz was anderes. Für mich war das wie so meine einzige Chance, wirklich Lebenssinn zu finden, dieses Wesentliche zu finden, das ich suche. Also das war Disziplin, das war Training, das war Meditieren, stundenlang manchmal, einfach so versuchen auszubrechen aus diesem Zustand, in dem ich drin bin und den wahren Zustand finden, der in mir schon so keimhaft angelegt ist, aber den eben der eben noch zugedeckt ist durch Ängste und Nöte und Fragen und solche Sachen, die es dann in der Erleuchtung eben nicht mehr gibt.
Ja, der Dalai Lama hat mal gesagt, der Dalai Lama ist ja eigentlich eine besondere Figur,
ja.
Aber ich habe gehört, dass du in einem Talk gesagt hast, er hat gesagt, der Unterschied zwischen mir und dir ist einfach üben.
Genau, also praktizieren, je mehr du meditierst und konzentrierst, dich versenkst in gewisse Bilder oder Vorstellungen, desto schneller hast du halt das, genau.
Ja. Und heißt das, du hast das einfach für dich alleine gemacht oder auch mit anderen zusammen?
Beides. Also ich bin dann morgens früh aufgestanden, habe dann meditiert oder freie Nachmittage meditiert oder ging dann auch in buddhistische Zentren. Da gibt es auch eins in Zürich von diesem, also tibetischen Buddhismus. Es gibt ja ganz verschiedene buddhistische Richtungen.
Ja.
Und ich ging dann auch mal in einen so wöchigen Anlass, so ein Camp in Spanien. Das war eine Woche, da haben wir eine POVA gemacht. Das ist so eine Meditation, wo man lernt zu sterben eigentlich, wie man dann in der Todesstunde, wie man das innerlich mit seiner Vorstellung einen Tod sterben kann, der dann zu einer segensreichen Wiedergeburt führt quasi. Und da sind wir 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche sind wir da gesessen und haben meditiert, immer über das gleiche Bild, immer über das gleiche Vorgehen im Inneren. Ja, die Knie, könnt ihr euch vorstellen, die hat man dann irgendwann nicht mehr gespürt. Also ich zumindest, es gab dann andere, die waren vielleicht trainierter.
Ja. Ja. Was ist das Ziel von dieser, wie heißt es, POVA?
POVA.
Ja. POVA, ja. POVA, Meditation. Ja. Was ist das Ziel?
Ja, dass man so stirbt, dass man nachher wieder gut wiedergeboren wird. Also das
quasi, aber woran kann man erkennen, dass man das Ziel erreicht hat?
Ja, dass die Energie, also die Buddhisten glauben ja nicht an die Existenz einer Seele, aber dass die Lebensenergie quasi den Körper am richtigen Ort verlässt und das ist durch die Fontanelle und erkennen tut man das, wenn da oben nachher ein Blutstropfen austritt. Also die haben dann nach der Woche alle gecheckt und geschaut, ist da unter der Haut, ist da ein Blutstropfen, ist die Fontanelle wieder offen quasi.
Okay. Ist noch spannend, ich habe das mal auf Wikipedia gecheckt, weil ich auch auf einem YouTube-Film, der ist jetzt glaube ich nicht mehr auf YouTube, mit einem Talk von dir, hat einer einen Kommentar drunter geschrieben, hat gesagt, das ist ja völliger Quatsch. Dann habe ich das mal gesucht und da gibt es tatsächlich eine Seite, wo auch Bilder gezeigt werden von Schädeln, wo die Löcher dargestellt sind von Toten, entweder Knochen oder gerade Verstorbene.
Okay.
Das fand ich noch krass.
Die Bestätigung.
Hatte ich noch nie was davon gehört. Ja, klar. Ja. Du hast dich dann selber als spiritueller Junkie bezeichnet.
Ja.
Was meinst du damit?
Ja, ich habe halt das Gefühl gehabt, ja, ich muss ja auch ein bisschen alles ausprobieren. Also ich habe gemerkt, dass ich trainiere zwar, aber ich komme jetzt auch nicht an den Punkt gleich. Wo ich gerne hin möchte und habe immer das Gefühl gehabt, ja, vielleicht gibt's ja noch was Besseres oder noch was anderes oder so, wenn man ja auch so esoterische Zeitschriften aufschlägt, dann gibt es ja seitenweise Inserate und man hat das Gefühl, alle versprechen, das ist es, oder? Und da hat man auch, das ist auch ein Druck, der auf einmal ausgeübt wird. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, kannst mal das nächste zeigen. Genau, ich habe dann da, also so Einstiegs war für mich auch das autogene Training, also so einfach mit mentaler Kraft, so verschiedene Zustände im Körper auslösen. Nächstes Bild. Dann habe ich Fastenkuren gemacht. Ich habe dann einfach auch versucht, durch so ein bisschen Zurücknehmen der Sinne offener zu werden für die spirituelle Realität. Weiter Tai Chi und Yin-Yang, also der Taoismus hat mich fasziniert, eine chinesische Philosophie. Ja, dann auch Yoga-Lehren und Chakra-Lehre, dass da eben diese Energiezentren im Körper, habe auch Heilkurse gemacht auf dieser Basis weiter. Ja, das ist so Hatha-Yoga, also die Yoga-Form, die bei uns am meisten bekannt ist, wo man halt so Körperstellungen einnimmt und versucht, den Körper bereit zu machen für diese Erleuchtung weiter. Das ist der Bhagwan, der Osho, das ist so ein Inder, der hat auch so eine eigene Form von Meditation entwickelt, die dynamische Meditation, gibt es auch Gruppen in der Schweiz. Und das ist so ein Bild, das symbolisiert den indianischen Schamanismus. Da bin ich halt auch mit Drogen, habe ich auch experimentiert, aber nicht jetzt einfach um Drogen zu konsumieren, sondern wirklich um Dinge zu erkennen, halluzinogene Drogen. Da gibt es auch viele Bücher darüber, wie die Indianer eben versuchen, der geistlichen Realität dadurch näher zu kommen. Und noch das letzte Bild, Das ist dann halt so ein Bild generell für Esoterik. Also ich habe da ganz viel Dinge ausprobiert, Handlesen, Horoskope, Aurasoma-Fläschchen, habe mich mit Außerirdischen befasst, New Age und Esoterik, einfach die ganze Palette. Mhm.
Und was hast du gefunden?
Ja, ebenso immer noch mein altes Ich, also so der Josef, der ruhelos umhergeht, der irgendwie nicht weiß, wo jetzt der Punkt ist, wo er wirklich Halt findet, der keine Erfüllung hat, der irgendwie immer leerer und einsamer wird, obwohl er eine Fülle von Dingen ausprobiert. Mhm.
Und du hast gesagt, dass dein Gottesbild sich eigentlich verändert hat. So am Anfang hattest du das Gottesbild irgendwie so ein entfernter Gott, dem du zwar versuchst nahe zu kommen als Ministrant, aber was nicht wirklich gelingt. Mhm. Dann bist du Atheist geworden, mehr oder weniger. Was war so das Gottesbild in der Lebensphase?
Ja, also schon einfach diese kosmische Energie, diese Kraft. Und je mehr man eben trainiert und irgendwie Übungen macht, um diese Kraft in sich aufzunehmen oder mit der eins zu werden, desto mehr kommt man in diesen guten Zustand, den man da möchte.
Ja. Ja. Und dann bist du auch Teil von der Hare Krishna-Bewegung geworden. Du bist denen wieder begegnet in der Schweiz irgendwie.
Ja, genau. Also in Zürich, da habe ich ja studiert und da wohnte ich am Predigerplatz. Genau. Und da gab es auch ein Hare Krishna-Restaurant. Die haben da indisch gekocht, sehr gutes Essen. Ja. Und günstig über den Mittag ging ich manchmal dahin. Und die haben dann auch so mit einem gesprochen und über ihren Glauben. Und das hat mich angesprochen. Ja, da habe ich einfach gemerkt, ja, die haben noch einmal so einen neuen Ansatz, ist wieder was anderes. Ich war da nicht jetzt gerade Mitglied, aber ich habe dann Dinge einfach mitgemacht, auch Camps oder bin dann in den Tempel gegangen. In Zürich gibt es auch einen Tempel von denen und habe da ihre Gottesdienste mitgefeiert und immer gut gegessen. Ihr kannst da noch ein Bild weiterklicken, ja genau. Die sind oft auch in Zürich auf der Straße, ich weiß nicht, ob sie immer noch, aber damals. Und noch ein Bild. Genau, das ist die Bhagavad Gita, das ist ihre quasi heilige Schrift, die von Gott Krishna, und das ist ihr Mantra, also so ihr Hauptspruch. Mantras sind eigentlich spirituelle Sprüche. Eine Möglichkeit, sich geistlich, seelisch zu reinigen, ist ja eben, sich hinzusetzen und eben auf ein Licht sich zu konzentrieren, die Gedanken in der Konzentration festzuhalten. Eine andere Möglichkeit, die Hare Krishna, die chanten, also singen so 2000 Mal pro Tag dieses Hare Krishna Mantra. Also sie sagen, wenn du eben dieses quasi Gebet immer wiederholst, dann reinigt sich mit der Zeit dein Geist und deine Seele.
Ja. Ja.
Gut, das ist dann von das Bild, das gehört ein bisschen später hin, aber kannst du stehen lassen.
Können wir gleich dazu, dann denke ich. Du warst dann irgendwann fertig mit deinem Studium.
Genau.
Und wie ging es dir am Ende von deinem Studium? Hast du das gefunden, was du dir da auch gewünscht hast?
Ja, nein, natürlich nicht. Also es gibt ja, Sokrates hatte gesagt, je mehr du weißt, desto mehr siehst du das, was du alles nicht weißt, und genau so ging es mir. Ich habe gemerkt, also mein Verstand, der wurde immer kleiner im Vergleich zu dem, was ich gemerkt habe, was es zu wissen gäbe. Also da war ich irgendwie natürlich schon frustriert, aber auch ernüchtert und auch, ich sage jetzt mal, ja, zumindest hatte ich einen Abschluss mal so. Ja.
Was hast du dann gemacht beruflich?
Also ich habe dann zuerst, habe ich schon als Forstingenieur auch gearbeitet auf dem Kantonsforstamt St. Gallen. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, auch für eine Waldschule zu arbeiten. Das ist so ein Schulzimmer im Wald, wo dann die Lehrer hingehen und so Unterrichtsköffer haben für Werkzeug, damit sie mit den Schülern in den Wald rausgehen können. Und ich habe dann begonnen, einen Unterrichtskoffer selber zu entwickeln, und zwar über das Holz. Also es war so ein Koffer mit Hölzern drin, zum Riechen, Schauen, Hören und so weiter. Einfach entdecke das Holz. Oder Holzi war das. Genau.
Okay, aber du hast irgendwie auch noch, warst du nicht immer noch Heil?
Wie?
Warst du nicht immer noch Pfleger oder hast du im Krankenhaus
gearbeitet? Ah ja, genau, so ein Jahr habe ich. Ich habe gedacht, vielleicht ist ein sozialer Beruf was, vielleicht komme ich da der Sache näher. Also habe dann noch ein Praktikum gemacht.
Ja. Ah, okay, gut. Wie ging es dir denn innerlich, so nach 10 Jahren intensiver Meditation oder spiritueller Suche?
Ja, also irgendwie schon ging es bei mir nicht aufwärts, wie ich das gehofft hatte. Also ich fühlte mich zunehmend leer. Ich habe auch mit der Zeit dann so Albträume, immer stärker werdende Albträume bekommen, also mit Ängsten, wo ich auch oft ja, irgendwo feststecke und dann panikartig so Platzangst kriege oder einfach ja, schlimme Träume, aber auch Tagträume, wo ich das Gefühl hatte, die Räume, also die Wände im Raum kommen näher und erdrücken mich langsam, so Dinge habe ich erlebt. Ich habe dann oft auch Zeiten auf der Alphütte verbracht, in meinen Ferien, ging dahin, habe meditiert, wollte ja unbedingt auch Erleuchtung finden, aber irgendwie habe ich dadurch auch soziale Kontakte verloren, wurde einsamer, also es ging eher abwärts.
Okay. Mhm. Du hattest in der Phase, glaube ich, auch mal einen Traum.
Ja. Also mehrere, aber ich weiß, welchen das du meinst.
Okay.
Ja. Ja, genau. Also ich war da im Freien.
Ich erinnere mich nur an wenig Träume.
Ja, also ich war da in einer Alphütte in der Innerschweiz und da gab es in der Nähe ein Kloster. Und ich habe da einmal pro Tag bin ich dann in dieses Kloster gepilgert. Ich war ja offen für alles. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Christentum ist No-Go, sondern ich habe ja immer ein bisschen überall auch gesucht und war da auch im Gespräch mit diesen Nonnen. Und da hatte ich einen Traum in einer dieser Nächte, da war ich im freien Fall nach unten und ganz weit unten war da ein See aus Feuer. Und ich habe gewusst, irgendwann, viel später, werde ich in diesen Feuersee fallen. Und habe gedacht, ja, ich sei auf dem Weg nach oben und jetzt bin ich in diesem freien Fall und habe dann begonnen zu beten, so ein christliches Gebet. Und durch dieses Gebet hat sich mein Fall abgebremst. Ich bin dann irgendwie schwebend, stillgestanden und habe nach oben geschaut und weit oben sah ich dann eine Nonne, die ich eben kannte aus diesem Kloster und die hat auch für mich gebetet. Und das war so wie eine Kraft, die meinen freien Fall quasi dann gebremst hat.
Okay. Du hast dann, in der Phase hast du gesagt, hat sich deine Vorstellung wieder von Gott wieder ein bisschen verändert?
Mhm. Ja, ich hatte, also auch durch die Hare Krishna, die haben mir ja erzählt, ja, Gott ist eine Person. Mhm. Und so durch die indische Philosophie überhaupt, die sehen Gott persönlich oder zumindest teilweise. Und ich habe mir plötzlich gedacht, ja, wenn Gott eine Person ist, dann kann man ihm begegnen. Irgendwie ist das trostvoller oder ist das eigentlich noch besser, weder wenn er unpersönlich ist, wie kann ich einen unpersönlichen Gott fassen? Also so, ich habe mich mehr wieder mit dem persönlichen Gottesbild angefreundet. Ja.
Okay, dann gab es als nächsten Schritt, bist du wieder mal nach Amerika gegangen?
Ja.
Warum?
Ja, ich habe da auch Bücher gelesen von Yogananda, er ist ein Inder, er war ein Inder, er hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt und er hat da Zentren aufgebaut, spirituelle Zentren in Indien und Kalifornien. Und ich war da, ich habe da seine Bücher gelesen, habe da Übungen gemacht, die er vorschlägt und ging dahin nach Kalifornien. Die hatten da eine Farm, da konnte man arbeiten und meditieren. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, mal körperlich arbeiten und einfach dann meditieren, das tut mir sicher gut und bin da deswegen hingefahren. Ja.
Okay, und dann zum Schluss habt ihr noch eine Bergtour gemacht auf den Mount Shasta.
Ja, genau. Also das war nach dieser Zeit, da habe ich ein Auto gekauft und wollte noch rumreisen und bin dann eben Richtung Nordkalifornien gefahren. Da ist dieser Berg. Und so
auch immer, so ein spiritueller Berg, gell?
Ja, genau. So. Ich habe von Schweizen damals erfahren, dass da auch so eine Yoga-Kommune ist und so. Das hat mich interessiert. Und das ist ein 4.500er und ich habe gedacht, ich will mal auf einen 4.000er. Und in der Schweiz ist das ein bisschen zu kalt und in Kalifornien ist das ein bisschen weniger mit Eis und Schnee. Und da bin ich hingefahren und immer, wenn ich daran gedacht habe, dass ich auf diesen Berg fahre, da hatte ich das Gefühl, ich stürze ab. Also so ein Tagtraum, so sah mich abstürzen. Habe ich gedacht, ja, ich lasse mich da nicht aufhalten von komischen Ideen und bin da hingefahren. Habe einen Norweger gefunden, der ist mit mir da dann auf den Berg. Der hatte tatsächlich auch Bergsteigererfahrung. Ich war da eher ein bisschen, nicht ganz schwindelfrei und mit ihm habe ich das gewagt. Sind wir hoch, so früh am Morgen schon vom Zelt, vom Biwak aus sind wir hoch und es war wirklich ein ganz toller Tag. Jetzt kannst du das nächste Bild zeigen. Genau, das ist dann der Gipfel, da waren wir oben, war ein super Erlebnis und dann gingen wir runter und dann kamen wir tatsächlich auch unversehrt beim Auto an. Ich bin dann losgefahren, total übermüdet. Ja genau, ihr seht schon auf dem Bild, wir sind in einer Haarnadelkurve, ich habe dann die Kontrolle irgendwie verloren und versucht noch zu korrigieren und dann im nächsten Moment schanzen wir über die Klippe raus. Wir saßen da im Auto im freien Fall.
So, dein Tagtraum wird sozusagen wahr.
Genau, mein Tagtraum. Und da habe ich irgendwie innerlich total eine Ruhe gehabt. Ich war überhaupt nicht irgendwie in Panik. Das war wahrscheinlich ein paar Sekunden, wo wir da im freien Fall waren. Und ich habe einfach so gedacht, ja, was passiert jetzt mit uns? Sind wir beide tot oder schwer verletzt? Oder? Und aus meinem Herzen löste sich ein Gebet mit einer Wucht, wie ich das vorher nie erlebt habe, auch nachher nicht. Gott, bitte hilf mir. Und das hat mich so wirklich durchströmt. Und dann hat es gekracht und gerumpelt. Das war ja schon dunkel, aber es hat sich einfach alles gedreht und hat geklärt. Und da ging es eine Zeit und plötzlich war es ruhig. Wir hingen dann so in unseren Gurten drin und schauten uns an und haben gemerkt, alles ist kaputt um uns herum, aber uns ging es gut. Mhm. Wir sind rausgeklettert, brauchten eine Zeit, um da auf die Straße wieder hochzuklettern. Und ich stand da unter diesem Sternenhimmel und wusste, Gott, dich gibt's. Und du hast mir jetzt geholfen, du hast mich gerettet. Das war so eine tiefe Gewissheit, die sich in diesem Moment in mein Herz eingepflanzt hat.
Warst du dann verletzt, oder?
Ja, ich hatte ein blaues Auge.
Okay.
Also ich bin tatsächlich mit einem blauen Auge davon gekommen. Auch der Kollege, der hatte ein paar Kratzer. Wir wurden da am anderen Tag von der Polizei nochmal hochgefahren. Die haben da so einen Abschleppwagen mitgenommen. Das Auto hat man nicht mehr gesehen von der Straße aus. Die mussten ein langes Seil runterlassen, um das Auto hochzuziehen. Ihr seht, das Gepäck mussten wir mit der Brechstange rausbiegen und wir sind mit dem Bus weitergefahren, ohne jemals beim Arzt gewesen zu sein.
Krass. Dann bist du wieder zurückgekommen in die Schweiz und hast so deine Gottessuche begonnen, würde man jetzt sagen, oder?
Ja.
Oder
was? Fortgesetzt.
Fortgesetzt, ja, genau. Okay. Ja. Was hast du dann gemacht?
Ja, also ich habe als Sekundarlehrer gearbeitet. Durch meine Holzkoffer bin ich dann immer mehr in Kontakt zu Schulen gekommen und habe dann da, wo ich aufgewachsen bin, auch mal unterrichten können. Die haben auch so einen Koffer gekauft und ich kam da mit Lehrern und in Kontakt und begann mit Stellvertretung und dann später auch einfach als Sek-Lehrer eine eigene Klasse hatte. Und gleichzeitig, da hat man ja auch Ferien, da kann man ja auch suchen. Also genau, einerseits habe ich Indienreisen gemacht und wenn ich in der Schweiz war, habe ich mich vermehrt wieder mit dem christlichen Gedanken gut auseinandergesetzt. Meine Frage vorher nach der Wahrheit war so ein bisschen, ja, wenn ich alle Religionen kenne und das Gemeinsame finde, so die Essenz von allen philosophischen, religiösen Richtungen, dann finde ich die Wahrheit. Also, und das ist das ist bodenlos, das findet man nicht. Also, es gibt schon ähnliche Ansätze. Nächstenliebe ist sicher so ein Punkt. Aber ich habe dann gedacht, ich ändere mal meine Frage. Was ist das Gemeinsame der Christen? Die sagen ja, wir haben alle denselben Gott und sind trotzdem so verschieden und nicht immer nur füreinander und so. Und das, diese Frage wollte ich nachgehen. Und eben das andere waren meine Indienreisen, da habe ich auch ein paar Bilder dazu. Da war ich in Indien, war auch an Orten, wo dann halt so spirituelle Lehrer verehrt wurden oder irgendwelche göttliche Figuren weiter. Genau, ich habe dann das auch ein bisschen nachgemacht, habe dann auch, ja, das ging ähnlich weiter, wie ich es schon kannte, weiter. Das ist so eine Ayurveda-Kur, da habe ich mehrere gemacht davon, einfach um den Körper reinigen zu können. Ja. Dann habe ich so an Opferzeremonien teilgenommen, da hat man dann auch wirklich zum Teil die Anwesenheit geistiger Mächte gespürt. Weiter, das ist so ein für Inder oder Hindus heiliger Berg. Ich habe einfach Pilgerorte in den Himalayas besucht, weiter. Das ist ein Mönch, da gibt es Mönche, die wandern durch die Himalayas und erzählen wundersame Geschichten von mystischen Heiligen, denen sie begegnen. Und ich war natürlich voll offen und interessiert, weiter. Dann war ich auch im nördlichsten Teil, in Ladakh von Indien, das ist buddhistisch, da ist der tibetische Buddhismus, gleich gegenüber vom Tibet. Und da habe ich dann Klöster besucht, weiter. Da habe ich dann mal auf diesem Kloster auf 4000 Meter Höhe übernachtet und dieser Mönch da, wir haben kein Wort voneinander verstanden, aber wir hatten eine super Zeit zusammen. Und das war noch in einem Flusstal in den Himalayas, da wo der Ganges entspringt, da gab es auch so ein Kloster und ein Ashram, genau, das war der Govi. Und jetzt noch ein Bild aus dem Flugzeug. Ja.
Krass. Ich glaube, ungefähr 20 Jahre ging deine Suche insgesamt, sagst du. Letztlich hast du dich ja dann wieder angefangen, mit dem Christentum auseinanderzusetzen. Warum?
Ja, eben, weil meine Frage hat sich ein bisschen gewandelt. Und auch Yogananda, der wegen dem ich da auf Amerika war, gegangen bin das zweite Mal, der hat gesagt, so quasi Jesus ist der höchste Guru, er ist der höchste spirituelle Meister. Auch die Indianer, die so den Pfad des Kriegers gehen und der Selbstverwirklichung, die haben gesagt, Jesus ist der größte Krieger. Also Jesus spielt irgendwie überall so eine ganz besondere Rolle. Mhm. Aber mein Gottesbild war immer noch so ein bisschen, ja, ich habe Buddha, Jesus, Krishna, Babaji und so weiter, habe ich halt alle auf eine Ebene gestellt. Für mich waren das alles so erleuchtete Meister, könnte man sagen. Mhm.
Und was waren dann wichtige Stationen auf deiner Beziehung zu Jesus? Also warum hat sich das verändert?
Er war ja immer wieder ein Thema gewesen in meinem Leben, aber ja. Halt so... Ich habe dann gedacht, ja eben, ich suche mal das Gemeinsame aller Christen, kannst mal das nächste Bild noch zeigen. Und habe mich gefragt, ja, also ich habe da katholische Heilungsgottesdienste besucht, ich hatte regelmäßig Besuch von Zeugen Jehovas, ich war da auch in der katholischen Kirche als Firmenbegleiter eine Zeit lang tätig und wurde dann auch mal von einem Freund in eine FWG eingeladen. Ich habe ein Buch von Niklas von Flüe oder über ihn gelesen besser, ja, der hat da geschrieben, dass wenn man depressiv ist, ist es gut, wenn man sich eben mit dem Kreuz und mit der Passion von Jesus Christus befasst. Mhm. Und ich habe dann diesen Film geschaut von Mel Gibson, Die Passion Christi, und das hat mich tief angesprochen innerlich. Mhm. Ja, und dann ging ich eben auch mit diesem Freund in diese FWG Emmen und da wurde ich gleich nach dem Gottesdienst auch in einen Hauskreis eingeladen und klar, ich war ja offen für alles, also ging ich auch dahin und das war dann so eine Gruppe da, ich konnte da nicht nachvollziehen, wieso die sagen können, dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus pflegen, aber ich habe mich da wohl gefühlt und habe gemerkt, die meinen es gut mit mir und die wollen mir etwas geben, was sie auch haben und ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Die haben mir dann Bücher auch geschenkt, 2 Millionen Kilometer auf der Suche von Klaus Kennet oder Tod eines Guru und auch so Kassetten von Wilhelm Pauls. Und bei diesem Wilhelm Pauls, da hatte ich das Gefühl, wenn ich hörte diese Kassetten, der weiß, von was er spricht. Mehr als andere Lehrer, die ich gehört habe. Ich habe ja hunderte Dinge gehört und habe immer wieder, musste immer wieder auch, ja, ist das wahr, ist das nicht wahr und so weiter, aber plötzlich bei diesem Pass, da wurde mir bewusst, da ist was dahinter, der weiß, wovon er spricht, mehr als die anderen.
Und ich glaube, 17. Mai 2009,
ja.
Von bis fast 10 Jahren, war für dich ein besonderer Tag. Was ist da passiert?
Ja, genau, also Vorgeschichte ist noch ein Männerwochenende mit Armin Maurhofer.
Aha, okay.
Und da habe ich ihn mal gefragt, ob er mir ein paar Fragen beantworten kann und habe dann nachher auch oft mit ihm gemailt und das war so irgendwann im Februar und er hat mir dann geschrieben, ja, statt immer zu mailen, komm doch dann am 17. Mai mal bei mir vorbei in den Gottesdienst und dann haben wir am Nachmittag dann Zeit, kommst zum Mittagessen, dann können wir über alles reden. Aha. Und dann kam dieser 17. Mai, am 16. am Abend war ich noch in Willisau in einer Evangelisation, so große Halle so und viele Leute und ich hatte da fühlte mich nicht wirklich angesprochen, bin nach Hause gegangen und dann am nächsten Morgen, kannst du die nächste Folie zeigen, da bin ich aufgewacht und ich hatte so eine Kraft in mir und eine Freude, wie ich das noch nie vorher gehabt habe. Also ich habe viele tolle Sachen auch erlebt, auch in meiner Meditation und so, aber das war einzigartig und mit dem Gedanken, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und das ist der Schlüssel zu der Wahrheit, die ich suche. Das war einfach so da. Und das war so eine innere Gewissheit wie nach meinem Unfall, als ich wusste, Gott lebt und er hat mich jetzt gerettet, er hat mir geholfen, war auch so an diesem Morgen so, Gott, also Jesus ist für mich gestorben und er hat mich gerettet. Und damit verbunden waren dann auch so Gedanken wie, nächste Folie, also das ist jetzt, wie ich bin angekommen oder so, aber ich habe das einfach innerlich gemerkt, habe das gespürt, meine Suche ist vorüber, weiter, Jesus starb für mich, also das ist jetzt nicht nur, Jesus starb und deshalb ist die Menschheit jetzt in Sicherheit, sondern das hat mit mir ganz persönlich was zu tun, also für mich war das so wie eine Art persönliche Ostern, die ich nachvollziehen konnte, wieso die anderen das jetzt erzählen. Ich habe gemerkt, da ist die Lösung drin. Und das Dritte, Jesus ist nicht irgendeiner oder ein spiritueller Meister, sondern er ist der Höchste, ist ganz was anderes.
Mhm. Was hast du dann gemacht? Bist du zum Armin Mauhofer gegangen? Also erst Pastor in der FEG Aarau.
Ja, inzwischen in der Drittligasse, damals war es noch Aarau, ja, genau. Und klar, Mittagessen bei ihm und dann habe ich ihm das alles erzählt und wir haben noch zusammen gebetet. Und,
okay, ja. Cool.
Ja.
So ein bisschen hast du ja schon gesagt, aber weißt du, wenn du jetzt zurückblickst auf diese lange Phase deiner spirituellen Suche, was findest du bei Jesus, was du sonst nicht gefunden hast?
Ja, halt das, was er in mich hineingepflanzt hat, dass ich halt gemerkt habe, jetzt bei ihm habe ich diese Fülle. Also da, ich habe die Fülle, also ich denke mal, unsere Seele, wir haben sehr viele Seeleneigenschaften, die wir gar nicht entdeckt haben. Und da gibt es viel Seelisches zu entdecken in uns. Aber es wird immer irgendwo noch etwas fehlen. Also es wird immer noch irgendwo ein Vakuum sein. Und das können wir selber aus unserer eigenen Kraft können wir nicht füllen. Wir brauchen da noch Jesus dazu. Wir brauchen Gott. Und ich habe gemerkt, da komme ich an diese Kraft oder an diese Person halt heran, die mir das geben kann, was ich suche. Also da geht es jetzt nicht nur um um mich besser fühlen oder so, sondern ich habe gemerkt, ich habe dann auch in der Bibel gelesen und da haben mich Dinge plötzlich so tief getroffen, wo ich gemerkt habe, wieso habe ich das vorhin nicht gesehen. Also ich habe in dieser Gideon-Bibel schon ab und zu gelesen, aber das hat mich mir wie nichts gesagt und nachher hat es mich plötzlich, es ist auch eine Wahrheit für mich. Also zum Beispiel, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und ich habe plötzlich, mir wurde so bewusst, ich habe Erleuchtung nicht aus mir selber. Ich kann das nie mit eigener Kraft ganz alleine schaffen, sondern ich kann Jesus in mich aufnehmen, ich kann mein Herz für ihn öffnen und dann kommt das Licht der Welt in mich hinein. Also dann, so finde ich Erleuchtung. Also die Erleuchtung ist sein Geschenk, das ich bekomme und nicht das, was ich selber mir erkrampfen muss.
Triffst du manchmal Menschen, weißt, die so ähnlich wie du auf der Suche sind? Und was rätst du denen?
Ja, also gut, wir gehen ja wieder an die Esoterikmesse in Vaduz jetzt dann. Da haben wir einen Stand, da trifft man viele solche Leute.
Okay.
Und die sind ja auf der Suche, die sind ja dann meistens auch tatsächlich sehr offen und auch ein bisschen verwirrt, was jetzt Jesus anbelangt, halt wie ich verwirrt war. Oder wie wir nicht, sie sehen nicht den, der er ist, sondern sie sehen halt, was sie sehen. Und ja, das Erste ist sicher mal, ich erzähle ihnen einfach meine Geschichte. Das ist immer am authentischsten. Da sind die Leute auch immer offen dafür. Und dann finde ich ganz toll, wenn die Leute suchen. Also das ist so etwas, ja, wer sucht, der findet. Das lesen wir auch in der Bibel. Solange wir dranbleiben und suchen und wirklich ehrlich mit uns selber unterwegs sind, werden wir ja auch merken, wann wir wirklich angekommen sind und wann nicht. Und Jesus war für mich so wie, also dieses Haltlose, das war auch so eine Art Heimweh, wo ich nicht wusste, wonach. Und als ich bei Jesus angekommen war, wusste ich, ich bin zu Hause. Aber da haben sich halt dann ganz viele Fragen einfach aufgelöst oder geklärt oder mein Inneres auch, mein Herz wird an Punkten berührt, wo ich vorher mit Meditation nicht rangekommen bin. Und ich rate den Menschen, dass sie wirklich halt dranbleiben und suchen und erzähle ihnen halt, dass ich in Jesus das gefunden habe, was ich gesucht habe.
Was heißt, wir gehen an die Esoterikmesse in Vaduz?
Ah, von der FEG Sargans aus haben wir einfach einen christlichen Stand, wo wir Bibeln verschenken und mit den Leuten sprechen.
Okay, cool. Ja. Ich habe dich gebeten, einen Bibelvers mitzubringen, den du, der dich besonders anspricht oder der besonders wichtig ist. Ja. Das ist der hier vorne.
Genau, geht auch in diese Richtung. Wir lesen ja auch, dass im Alten Testament steht, dass wenn man am falschen Ort sucht, dann wird man den Hunger, den man in sich hat, den wird man nie ganz los. Und Jesus sagt, ja, komm zu mir, ich bin das Brot des Lebens, wenn ihr mich esst quasi, dann werdet ihr nicht mehr Hunger haben. Und ja, das ist so mein Leitmotto gewesen. Oder ich denke, dass ich dran geblieben bin und nicht mich vorzeitig zufrieden gegeben habe mit Halbwahrheiten oder mit Dingen, die mich nicht wirklich zutiefst überzeugt haben. Das war meine Chance oder das war mein Glück. Und deshalb motiviere ich die Menschen auch, dass sie wirklich suchen. Aber das gilt auch für uns Christen. Also wir sollen nicht aufhören, Gott zu suchen. Wir sollen ihn aufsuchen. Wir sollen seine Gegenwart aufsuchen.
Wie suchst du heute?
Ja, indem ich in der Bibel forsche, indem ich halt auch Jesus aufsuche und immer regelmäßig auch Zeit mit ihm verbringe. Auch ich sitze immer noch in der Stille am Morgen früh, aber ich richte nicht meinen Blick irgendwie auf ein Licht oder auf eine Buddha-Figur, sondern eben ich gehe vor Jesus vors Kreuz oder in seine Gegenwart und bin da still. Ja. Und dass wir die Gemeinschaft suchen in der Gemeinde, das ist auch, also da merke ich, da wirkt der Heilige Geist, da werde ich angesprochen. Und so werdet ihr leben, das ist nicht nur ja natürliches Leben, sondern es ist eben Fülle. Also ich bin nicht der Ozean der Furchtlosigkeit, das ist Jesus, der Ozean der Furchtlosigkeit, er ist auch der Ozean der Liebe, der Freude, des Friedens. Und bei ihm Anschluss zu finden, da können wir uns fühlen lassen und eben erfülltes Leben finden.
Eine Sache interessieren die Leute sicher noch, das habe ich vergessen, ganz zum Schluss noch. 2009 ja. War das Gespräch beim Armin und ja. Ich glaube, seit wann bist du in der FEG Sargans?
Seit 4 Jahren.
Seit 4 Jahren, also seit 2014.
Ja.
Wie kommt man, sage ich jetzt mal, von der Erkenntnis, ich bin ans Ende der Suche angelangt, innerhalb von 5 Jahren wird man Pastor? Was hast du da gemacht?
Bibelschule.
Okay.
Ja, also
du hast einfach weitergesucht. Also ja, ist das sicher auch nochmal unterstreichen, was du gerade eben gesagt hast.
Ja, ich habe halt gewusst, also ich habe so viel Energie und Zeit in meine spirituelle Suche investiert und das wurde ja nachher alles wie frei. Und da habe ich gemerkt, ja gut, jetzt, also du wirst taufen lassen. Ein halbes Jahr später habe ich mich taufen lassen, dann habe ich gewusst, ja, ich will mal einfach mehr wissen aus dieser Bibel und von diesem Glauben. Und dann habe ich mal gedacht, ein Jahr auf dem Beatenberg würde mir gut tun. Das hat mir dann so gefallen, dass ich gedacht habe, ja, also ich hatte damals keine Familie, mache ich 3 draus, habe den Bachelor gemacht. Dann wollte ich eigentlich nicht Pastor werden, also war nicht meine Absicht. Ich wurde dann angesprochen von der Indie Camino, die haben Lehrer gesucht für Missionarskinder in Peru, Schweizer Missionare, dass die Kinder nachher in der Schweiz wieder Anschluss finden. Hab gedacht, ja, das ist cool, ein bisschen Abenteuer im Dschungel, ein bisschen christliche Umgebung so. Lehrer war ich ja vorher schon, passt.
Ja, ja.
Hab denen dann zugesagt, eine Mail geschickt, ja, ich komme, was muss ich machen? Und dann habe ich nichts mehr gehört. Und da wurde ich in der FEG Schaan, Liechtenstein, angefragt, komm mal für eine Predigt, wir suchen noch einen Praktikanten. Und ich habe gesagt, nach der Predigt, als die gesagt haben, du kannst bei uns eigentlich beginnen, habe ich gesagt, ich warte noch eine Woche, ich habe noch was offen und ich habe nichts mehr gehört und habe dann in Schaan zugesagt und dann kam nachher diese Mail, wieso meldest du dich nicht? Und die haben meine E-Mail nie bekommen und das musste einfach nicht sein. Und von Schaan nach Sargans war es dann noch ein kurzer Weg.
Ja. Okay, cool. Herzlichen Dank für den Einblick in dein Leben, für die Ermutigung zur Suche. Ich freue mich mega, hast du diesen Weg gemacht, nicht nur zu uns hierher, sondern auch den Weg hin zu Jesus und hast nie aufgehört zu suchen.
Ja, da freue ich mich auch. Ja. Vielen Dank.
Gerne.